Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts Podcast.
Folge 28 von Checkout, der Darts Podcast. Ich bin Kevin Schulte. Hallo Dartswelt. Es gibt viel zu besprechen nach 9 aufregenden Tagen Darts aus Blackpool. Das World Matchplay ist zu Ende gegangen, also das zweitwichtigste Turnier im Darts-Kalender nach der Weltmeisterschaft. Rob Cross hat sich den Titel geholt. Max Hopp hat es ins Achtelfinale geschafft, also auch ein Achtungserfolg für das deutsche Darts. Und natürlich Michael van Gerven bleibt ein großes Gesprächsthema, denn der bleibt in der Krise, ist früh ausgeschieden. In Blackpool. Das alles bespreche ich heute mit dem deutschen Darts-Kommentator, der Mann, der mein allererster Gast war hier im Podcast im Dezember vor der WM, Elmar Paulke von DAZN. Grüß dich, Elmar. Hi.
Hallo, Kevin. Grüß dich.
Bevor wir starten und über das Matchplay sprechen, ganz kurz noch eben die Info, wo ihr diesen Podcast hören könnt. Und zwar natürlich auf Spotify, auf Podigy, mein Sportpodcast und bei Apple Podcast. Da auch gern eine Bewertung hinterlassen, das würde mich sehr freuen. So, und jetzt ab geht's. Wir hören kurz rein in den Matchstart von Rob Cross im Matchplay-Finale gegen Michael Smith bei Sky Sports.
Right in the center to lead two darts. A double four to win the World Matchplay Championship for the first time. Rob Cross joins the greats of the game who've won the Matchplay and the World Championship. Phil Taylor, Michael van Gerwen and Gary Anderson.
9-0 hat Rob Cross geführt gegen Michael Smith am Ende 18-13. Es wurde aber, was ja auch der Spielstand so ein bisschen aussagt, es wurde aber nochmal echt spannend. Wie erklärst du dir so einen Spielverlauf in der Partie Cross gegen Smith da am Sonntag?
Ich glaube, die ist dem Modus geschuldet. Best of 35 Legs ist so eine lange Distanz, da kannst du schon auch längere Krisen wettmachen. Und ein erstaunliches Phänomen, das war ja auch dann letztlich im Halbfinale von Kingston andersherum gegen Gurney unerkennbar. Und das ist so cool, dass da wie plötzlich, ich empfinde das wie so Energie, wie Energien drehen, wie plötzlich alle hinter dem Bully Boy stehen und Smith anfeuern und alle hoffen nur, dass der Smith es trifft. Und irgendwann trifft er auch noch und es wird für Cross verdammt schwer. Und dadurch, das ist aufgrund dieser Langdistanz möglich, dass du auch mal so ein 0-9 sogar noch aufholen kannst. Und er war tatsächlich, da hat nicht viel gefehlt. Er war, glaube ich, einmal bis auf 2 Legs ran. Und das macht es natürlich extrem spannend und zeigt auch, dass es irgendwie ein Format ist, das Luft hat für ganz verschiedene Matchverläufe und macht es dadurch unheimlich spannend.
Jetzt hat Rob Cross als erst vierter Spieler neben der WM auch das Matchplay gewinnen können, also hat die zwei wichtigsten Trophäen im Sack sozusagen. Würdest du, wenn du dir jetzt mal die gesamte Woche Revue passieren lässt, würdest du sagen, Rob Cross schon verdienter Turniersieger am Ende, oder?
Ich glaube schon verdienter Sieger. Ich finde, im Halbfinale haben wir ja gesagt, das kann jetzt eigentlich jeder gewinnen. Und irgendwie war das ja auch so, ne? Ich meine, der kommt gegen Bunting nur knapp durch, er kommt gegen Gurney nur ganz knapp durch. Aber er hat auch da die entscheidenden und wichtigen Momente hat er gut gespielt. Das musst du machen, um so ein Turnier dann auch zu gewinnen. Von daher, ja, verdient. Aber es war halt nicht das Turnier mit dieser Riesendominanz, wie man das vielleicht von einem Van Gerven mal sieht, wo das Gefühl, dass man in der Woche, das gibt's gar nicht, der kann ja überhaupt nicht verlieren. Oder der hat ja noch 10 Matches gespielt und hätte sie auch alle gewonnen. So habe ich es bei Cross nicht empfunden, aber der hat seine 3 schweren Momente sozusagen, im Viertel, im Halb und im Finale hat er geschafft. Und darum geht es im Darts ja auch, ne? dass du diese Big Points, das sind nicht viele Momente, die dann entscheiden, ob wer das Match gewinnt. Und er hat sie für sich entschieden, er war da. Das waren ja auch im Finale, finde ich, so ein paar Legs, die ganz, ganz wichtig waren, ne? wo du dachtest, wenn er das jetzt auch noch verliert, dann ist der Smith richtig dran. Und die hat aber auch gewonnen. Und dadurch ist er auch dann wieder ein bisschen weggekommen vom Smith. Und das ist so schwer. Wir haben es an Gurney gesehen, der hat es nicht geschafft. Der hat den Abstand nicht halten können. Und der hat auch versagt in diesen paar entscheidenden Momenten. Also das, ja, ist verdient. Hat er gut gemacht.
Jetzt zu Michael Smith, also zum Runner-up sozusagen. Das ist so ein talentierter, so ein starker Spieler. Scored immer gut, viele 180er. Jetzt hat er kurz überschlagen, so 14 Monaten mit der Premier League 2018, WM 2019 und Matchplay 2019, so von den 3 größten und auch finanzkräftigsten Events der Welt jeweils das Finale erreicht. Was muss passieren, damit er dann jetzt auch mal den letzten Schritt gehen kann und so ein Ding mal gewinnt?
Ich meine, einige sagen, er wird es einfach gewinnen, weil er so gut ist, weil er so talentiert ist. Ich habe ganz ehrlich während des Finals kurz gedacht, dass das auch so ein Match sein kann, als es 0-9 stand, was auch echt nach hinten losgehen kann. Der muss, glaube ich, aufpassen, dass das jetzt nicht zu dieser Geschichte wird, kann Smith ein Major gewinnen. Also ne, das gab es in der Geschichte von Darts auch, diese Terry Jenkins, die 9-mal im Finale standen und kein einziges Ding gewonnen haben. Also vielleicht ist die Zahl 3 noch nicht kräftig genug, um das tatsächlich auszulösen, aber es zeigt, man hat auf jeden Fall auch wieder in diesem Finale gesehen, dass er offenbar nicht das einfach spielen kann, was er im Halbfinale spielt. Ich habe das Gefühl, der denkt nach, der ist dann zu gierig, der will vielleicht zu viel, der ist nicht locker genug, um das zu spielen, was er eigentlich kann. Und das muss er hinbekommen, weil die Jungs, die anderen sind gut genug. Trotzdem irgendwie, ich glaube auch, das ist einer für einen großen Titel. Der ist ja noch jung genug. Aber lass ihn noch 2-3 solche Dinger verlieren, dann muss er damit erstmal umgehen. Und dann muss er erstmal schaffen dann. Aber klar, eines der größten Talente und genau was du auch sagst, der kann irgendwie alles spielen. Der kann jedes Niveau mitgehen, der kann alles. Aber er kann es offenbar bislang noch nicht im Finale. Das ist tough.
Ja, allerdings. Wenn wir jetzt auch mal jetzt die Averages anschauen im Endspiel, wo beide bei einer 95 sind und auch unter ihren bisherigen Leistungen, also alle oder beide das sozusagen laut Average schwächste Spiel gemacht dann im Turnier. Zum Beispiel, wenn man jetzt so in diesem Jahr schaut, auch UK Open, da war das Finale auch ziemlich schwach, in Anführungsstrichen. Auch auf der European Tour fällt das jetzt häufiger mal auf, dass dann gerade so ein Finale jetzt klar, spannend ist, aber nicht mehr die ganz höchsten Averages fabrizierst. Woran machst du das fest? Ist es dann irgendwie das lange Turnier oder was ist da für dich der Indikator?
Also ich glaube, European Tour ist tatsächlich dann dieser lange Sonntag. Und wenn wir jetzt ja auch inzwischen irgendwie so viele unterschiedliche Sieger haben, die müssen teilweise auch sich erstmal daran gewöhnen, dass sie am Tag 4 Matches spielen. Das ist jetzt auch dann durch die Verlängerung auch des Formats im Halbfinale und Finale European Tour. Das ist ein unfassbar langer Tag, für den du, glaube ich, auch einfach Erfahrung brauchst, um auch dann im Finale wirklich gut zu sein. Ich glaube, UK Open hatten wir mit Espinel und Cross 2 neue Finalisten des Turniers. Das war jetzt beim Matchplay genauso wieder. Das ist, wenn du das erste Mal so ein großes Finale spielst, dann ist es einfach auch logischerweise was Besonderes und was Außergewöhnliches. Und ich glaube, die Gefahr ist dann groß, dass du nicht einfach so in deinen Lauf kommst und mal eben so einen deutlichen 100-plus-Average spielst. Und das haben wir, glaube ich, gesehen. Das war für mich ja auch der Grund, warum ich auch während des Finals immer noch gedacht habe, wenn der Smith jetzt irgendwann einfach nochmal richtig knallt, dann kann der das Ding auch gewinnen, weil Cross einfach auch nicht so gut war. Aber das ist trotzdem nicht passiert. Aber nochmal, ich glaube, Finals deshalb nicht so ein hohes Niveau, weil das für alle neu ist. Und das macht einen entscheidenden Unterschied. Du brauchst eine gewisse Erfahrung, um dann auch in diesen Momenten gut zu sein oder vielleicht sogar besser zu sein, als du es zuvor gemacht hast. Was ja zum Beispiel immer so eine große Stärke von Van Gerwen war. Der hat eigentlich, wenn du das mal siehst, wie der Turniere spielt, der wird eigentlich mit jeder Runde besser. Den steckst du am besten, oder wenn überhaupt, in der ersten Runde, wenn er in Topform ist. Und das bekommen jetzt Cross und Espinel und Smith vielleicht noch nicht hin, aber ich glaube einfach, weil das eine mangelnde Erfahrung ist.
Wie würdest du insgesamt das Niveau einschätzen, jetzt auch mal gar nicht, auch mal weg vom Matchplay an sich, aber so von dem ersten Halbjahr 2019?
Ich glaube, es ist kein überragendes Jahr. Van Gerwen, klar, hat viele Turniere in den ersten 4-5 Monaten gewonnen. Ich habe ihn trotzdem irgendwie nicht so erlebt, wie wir so oft die grüne Maschine gesehen haben, wo er wirklich so alles abräumt und extrem dominant ist und die anderen komplett chancenlos sind. Ich finde, die Tour rückt insgesamt zusammen und wir sehen es ja auch. Ich glaube, jetzt war es das fünfte oder sechste Major mit dem fünften oder sechsten verschiedenen Sieger. Und ist eigentlich das, was wir schon bei der WM auch erlebt haben, dass es kommt eine neue Generation nach, es kommt viele neue Spieler nach, die jetzt auch erstmal neu in der Spitze sind, in der Weltspitze sind. Und ich glaube, dadurch wird noch nicht so das ganz, ganz hohe Niveau gespielt. Das tust du, glaube ich, wirklich erst, wenn du so ein paar Jahre auch da angekommen bist. Und dann in diesen ganz großen Momenten auch wirklich gut zu sein.
Dann lass uns mal über Michael van Gerven sprechen, der jetzt an Glendurant gescheitert ist. Du hast es eben schon angedeutet, er hat eben nicht die Topform und das seit Wochen, ja sogar ein paar Monaten nicht. Wie kannst du dir da einen Reim drauf bilden? Woran mag das liegen bei ihm aktuell, dass er auch die für ihn niedrigen Averages spielt, sprich unter 100?
Ja, ich habe auch keine Erklärung dafür. Er selbst ja auch nicht. Ich habe so den Eindruck, es hat keiner eine Erklärung dafür. Außer, dass es vielleicht auch mal normal ist, dass du jetzt auch mal 2 Monate lang nicht unbedingt dein Top-Niveau spielst. Und das ist eigentlich so eine Phase, so habe ich das zumindest bei Van Gerven immer so gesehen, jetzt der Juli und der August. Klar, Juli hast du das World Matchplay, das wird er natürlich gewinnen. Aber dann kommen diese World Series Events, die ihm, glaube ich, nicht ganz so wichtig sind. Und da tankt er normalerweise Kraft, um dann nochmal richtig durchzustarten ab Oktober mit Beginn World Grand Prix. Du, woran liegt's? Er hat große Doppelprobleme gehabt gegen Steve Beaton. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich dann immer ganz gerne auch an Taylor, der ja auch die Dominanz hatte und wo es dann plötzlich den Punkt gab, wo du gedacht hast, der trifft dir das Doppel gar nicht mehr. Und wo er auch, glaube ich, gedacht hat, ich treffe das Doppel gar nicht mehr, was ist denn jetzt los? Und dann war die Krise schneller da, als man es geahnt hatte. Ob das jetzt schon bei Van Gerven so ist, das geht im Darts auch wahnsinnig schnell, dieser Umgang mit Selbstvertrauen, wie selbstbewusst bin ich, und das Selbstvertrauen schwindet teilweise von einer auf die andere Sekunde. Jetzt bei Van Gerven vielleicht nicht auf diese andere Sekunde, aber dann dauert es halt ein paar Tage oder vielleicht ein paar Wochen. Und wenn das mal weg ist, dann wird er bei weitem nicht mehr die Qualität spielen, die wir lange von ihm gesehen haben. Das ist total spannend, was jetzt kommt. Und aber das ist so meine Einschätzung. Ich empfinde ihn auch ein bisschen als ratlos. Ich habe das Gefühl, er weiß auch jetzt gerade nicht, was ist. Und er kann es auch, weil er nicht weiß, was es ist, kann er es auch nicht verändern. Und da muss man mal abwarten.
Ich habe es eben angedeutet, der hat gegen Glendurant verloren. Durant hat Lewis und Wade auch noch ziemlich klar geschlagen, ist ins Halbfinale gestürmt. Ist das einer, der konstant auch in dieser absoluten Spitze der PDC sich jetzt in den nächsten Jahren, er ist ja jetzt erst ein halbes Jahr dabei, halten wird?
Ich glaube ja. Ich habe das Gefühl, Durant hat die Klasse, das zu tun. Und der hat auch gerade gegen Van Gerven, das fand ich schon stark gezeigt, wie gut der in wichtigen Momenten ist. Wie viel Lecks hat der mit dem dritten Dart gecheckt? Und das ist so schwierig, wenn du nur noch einen Dart in der Hand hältst, dann den Druck zu haben, treffen zu müssen. Das hat er unheimlich oft gemacht. Ich habe den Eindruck, ja, dass der hat das Potenzial, Top 10 zu sein. Ob er jetzt Top 5 oder Top 4 ist, das weiß ich nicht, aber das ist einer für die Top 10. Auch wie der das halbe Jahr jetzt gespielt hat, wie schnell der Turniere gewonnen hat. Dass er sich auch überhaupt für das World Matchplay qualifiziert hat, das war schon ein großer Erfolg. Normalerweise, glaube ich, Leute, die zur PDC kommen, die haben eigentlich das Ziel, bei der WM dabei zu sein. Das ist auch ein realistisches Ziel zu sagen. Und er hat das von Anfang an gesagt, ich will World Matchplay spielen. Das war sehr ambitioniert und er hat das umgesetzt. Und das zeigt schon seine Klasse. Und ja, mag ihn. Ich glaube, der tut der Tour auch gut. Das ist so ein Gentleman. Das ist also keiner der jungen Wilden, sondern nochmal irgendwie Ende 40, einer, ja, der das Bild der PDC wunderbar komplettiert, finde ich.
Da wollte ich eh noch jetzt drauf hinaus, und zwar, du hast ja auch eben angedeutet, dass letztendlich das Jahr bislang nicht das Überragende ist qualitativ, aber es ist ja schon sehr variantenreiches, auch durch eben diese neuen Namen, die dazugestoßen sind, auch Jamie Hughes zum Beispiel. Würdest du sagen, dass da ziemlich viel Bewegung gerade ist in der PDC, weil man hatte zuletzt immer für dich das Gefühl, dass ja so die Top 10 immer ja viele Turniere unter sich ausgemacht haben und dass das regelrecht zementiert wird. Wie ist so dein Eindruck?
Ich glaube, es ist so viel Bewegung drin, wie wir das jahrelang nicht hatten. Also das so, und das, ich habe eben schon mal gesagt, da hat offenbar die WM uns auch irgendwie so den Weg gezeigt, wo es hingeht. Da hatten wir ja auch so viele Überraschungen, so viele Spieler, teilweise auch außerhalb der Top 50, die weit und lange im Turnier mit drin waren. Das ist ein Generationenwechsel, den wir gerade erleben. Und ich glaube, so die Whitlocks und vielleicht auch die Dave Chisnells, die sich gerade schwer tun, die haben ganz schön Druck von all dem, was da kommt. Und viele junge, echt talentierte, also Ende 20-Jährige, die motiviert sind, die viel trainieren, die das als sehr ernsten Beruf ansehen und die auch einfach wissen, dass sie damit ihren Lebensstandard komplett verändern können. Diese life-changing moments, die erleben diese Espinels, und das macht die noch gieriger, als sie ohnehin schon sind. Eine ganz interessante Frage, finde ich, dass das so ist. Ich fand es über Jahre hinweg, war es ja eigentlich, wir hatten die Taylor-Dominanz und hatten wir die Van Gerven-Dominanz. Und mit Ausnahmen, dass man Gary Anderson mal da war, aber die konntest du ja in der Hand ja abzählen. inzwischen merkst du, dass diese Jungs, die auch teilweise noch außerhalb Top 30 stehen, die das Potenzial haben und zwischendurch mal schon zu zeigen, wie gut sie sind. Und das, dann können die auch echt Schaden anrichten und die ganz Großen weghauen. Total spannend.
Einer, der das auch jetzt bewiesen hat, der auch Schaden angerichtet hat, ist Max Hopp. Der hat eben den angesprochenen Dave Chisnell in Runde 1 besiegt beim Matchplay, dann gegen Michael Smith auch erst in der Verlängerung verloren. Wie würdest du das Turnier aus Hopps Sicht bewerten?
Ich fand es ein richtig gutes Turnier. Ich finde, er bestätigt immer mehr den Eindruck, dass er viel ruhiger geworden ist, dass er viel routinierter geworden ist auf einer großen TV-Bühne, dass er sich zutraut, auch die Jungs zu packen. Also wenn man jetzt mal zurückblickt, bis zum Halbfinale hat eigentlich Smith gegen Hopp das schwierigste Match gehabt. Der ist imstande, den nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube, das wird jetzt auch, und wenn es ja nochmal passiert, dass er ein, zwei Runden auch bei Major-Turnieren gewinnt, wird er relativ schnell in Richtung Top 20 sein und dann ist er auch nicht mehr weit weg von den Top 16. Der Plan könnte aufgehen. Er will ja Top 20 sein bis zur WM. Das ist so sein Saisonziel. Ich glaube, das geht auf. Und ich empfinde ihn echt auf einem guten Weg. Mir gefällt er richtig gut, wie er auch in umkämpften Momenten spielt. Also die Art und Weise, wie er damit umgeht, gefällt mir gut. Wenn ich von früher sage, dann reden wir irgendwie von 2017, also von anderthalb Jahren. War das längst nicht so, wie er das heute macht. Er hat sehr viel gelernt in den letzten 18 Monaten. Und ist nochmal, ich glaube, auf einem guten Weg, dass er seine Ziele, die er da hat, auch bald realisieren kann. Vielleicht schon jetzt in diesem Jahr.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er teilweise so ein bisschen wie so ein deutscher James Wade agiert. Also jetzt auch nicht die Murder Averages spielt, aber dann halt wirklich in entscheidenden Momenten jetzt immer häufiger dann auch gar nicht mal so viele Darts braucht, sich nochmal Zeit nimmt und dann den Gegner dann auch richtig wehtun kann. Also das merkt man in diesem Jahr.
Ja, absolut. Ich meine, dieser eine Moment gegen Chizzy war es, ne? Also diese Pause auch macht und die Fans laut werden, den musst du erstmal reinwerfen. Da war ich mir sicher, er wird diesen letzten da vorbeischmeißen, weil das war so schwierig. Das hat er gemacht. Stimme ich dir bei. Oder das ist vielleicht tatsächlich so. Ich habe trotzdem eigentlich so von seiner Art, wie er spielt und wenn ich ihn auch im Training sehe, glaube ich schon, dass er einer ist, der glaube ich, nicht nur von seinem Timing leben muss. Das ist schon auch einer, der sehr, sehr gut scoren kann. Das, was er vielleicht dann noch nicht so ganz zeigt oder in solchen Matches noch nicht so ganz hinbekommt, dass er also da mal ein 105er, 106er Average spielt. Ich glaube aber, da hat er noch Luft nach oben und da kann er sich noch verbessern. Aber ich glaube uns, das ist einfacher, sich anzutrainieren, als sich ein gutes Timing anzutrainieren. Also dieses, ich bin in wichtigen Momenten, bin ich da. Das ist, glaube ich, eine Talentfrage. Das kannst du zwar auch durch viele Turniere und durch viel Matchpraxis dir aneignen, aber das ist auch eine Sache, die musst du, glaube ich, so ein bisschen in dir haben. Und das hat er. Das Scoring, das kannst du, das kommt irgendwann. Das ist so der nächste Schritt. Und ich glaube, es ist gut zu wissen, der hat noch ein paar Prozent Luft nach oben. Also ich habe nicht den Eindruck, der spielt gerade komplett an seinem Limit. Das wäre schade. Ne? Und das ist, glaube ich, ein guter Aspekt auch für ihn zu sehen. Ich kann mich da noch verbessern und es fehlt nicht mehr viel. Das zeigen, glaube ich, all die Matches. Lass es noch so 2-3% sein, die fehlen. Aber die hat er auch noch in sich und dadurch die Möglichkeit, da ganz nach oben zu gehen.
Jetzt haben wir im Anfang Oktober das nächste große Ranglisten-Event, World Grand Prix, und da sieht es aktuell ganz gut aus, dass neben Hopp auch mit Gabriel Clemens noch ein weiterer Deutscher sich dafür qualifizieren könnte. Jetzt, wenn man sich jetzt mal bei Twitter tummelt, auch in so einer britischen Darts-Community, wird häufig auch schon gesagt, Clemens ist die heimliche Nummer 1 in Darts Deutschland, teilweise jetzt auch schon vielleicht befeuert durch seinen Finaleinzug in Köln. Ich sag mal, da reden wir ja über ein absolutes Luxusproblem aus deutscher Darts-Sicht, oder?
Absolut. Wir dürfen den Martin Schindler auch nicht vergessen, der ja auch in dieser Dreier-Kombo mit dabei ist und die deutschen Erfolge mitprägen. Gabriel Clemens ist super. Ich finde, der hat sich jetzt auch in relativ kurzer Zeit auch an die großen Bühnen gewöhnt. Den habe ich noch im letzten Jahr, wenn es dann so auf die European Tour ging, da habe ich oft gedacht, fühlt sich nicht so richtig wohl auf einer großen Bühne. Und das hat, glaube ich, Köln jetzt endgültig bestätigt, dass er das kann. Viele, auch jetzt Robert Marjanovic, die mit ihm ja auch viel trainieren, die erzählen immer davon, wie unfassbar gut er im Training ist, was der kann. Das ist außergewöhnlich. Von daher glaube ich auch bei dem geht es noch weiter nach oben. Und der muss trotzdem erstmal das schaffen, was Max geschafft hat. Ne? Wir haben auch bei Max gesehen, wie lange es gedauert hat, Top 32, Top 30 zu sein. Schritt für Schritt. Der Schritt muss erstmal kommen bei Gabriel. Der muss es doch jetzt mal dann bei Major-Turnieren zeigen, dass er das auch dann wirklich da kann. Die World Series ist natürlich für ihn groß gewesen in Köln, aber ist, glaube ich, auch für die internationalen Topstars dann vom Ranking her nicht das Allerwichtigste im Jahr. Das wird beim World Grand Prix, würde das dann anders sein. Und ja, bin gespannt. Aber auch da, du hast vollkommen recht, das ist echt ein Luxusproblem. Oder das ist wunderbar, dass sich auch nicht Darts Deutschland nur auf einen Spieler stürzt, sondern du hast jetzt wirklich zwei, drei Spieler, bei denen du weißt, die können echt ein paar Runden machen und vielleicht geht einer sogar ziemlich weit durch.
Eine allerletzte Frage noch, und zwar, wir haben jetzt gerade logischerweise die World Series angerissen, die stehen ja jetzt auch im August an, drei Turniere in Down Under, Australien, Neuseeland, und da wird Raymond van Barneveld auch am Start sein, und wir müssen natürlich auch nochmal über ihn sprechen, weil er so viele Fans auch in Deutschland hat. Es ist sein letztes Jahr, was ist noch von Raymond van Barneveld zu erwarten? Deine Einschätzung?
Ich glaube eigentlich, dass er noch ein, zwei gute, große Turniere spielen wird. Der hat ja Amsterdam, würde mit dabei sein, World Series Finals und natürlich geht dann alles oder vieles in Richtung Weltmeisterschaft. Bei Barney ist es wirklich schwer zu sagen, auch so ein Gefühl zu entwickeln, wie gut ist der und kriegt er das nochmal hin dann in diesen Turnieren. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, auch wenn das jetzt zum Beispiel in Köln echt dünn war und er auch viel zu wenig trainiert hat, wenn er sich vorbereitet, wenn er sich zusammenreißt und wenn er Gas gibt und wenn er das nochmal als sein großes Ziel sieht, auch einen tollen Abschluss zusammen seiner Karriere, glaube ich, kann er das hinbekommen. Wenn er zu faul ist und wenn er nicht mit der letzten Ernsthaftigkeit dabei ist, kann das auch komplett in die Hose gehen. Ich glaube tatsächlich, das sind beide Wege möglich. Meine Tendenz ist aber, er rafft das und er gibt Gas und es wird ein schöner Ausgang seiner Karriere werden.
Cool, Elmar. Ich danke dir für deine Einschätzung.
Gerne.
Danke fürs Zuhören. Danke nochmal an Elmar Paulke für die Expertise und noch eine allerletzte Info. Die wichtigsten Aussagen von Elmar Paulke in diesem Podcast findet ihr auch auf ntv.de in Textfassung. Und da bei ntv.de lohnt es sich auch mal vorbeizuschauen. In diesem Sinne ausgecheckt für heute. Ciao.